Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Parlament muss ein Spiegelbild der Meinungsvielfalt in der Bevölkerung sein. Ich warne davor, Sonderregelungen zu schaffen, auszugrenzen oder gar zu stigmatisieren. Wir alle haben das gleiche Mandat.
Der FDP-Politiker Hermann Otto Solms hat heute als Alterspräsident den neuen Bundestag eröffnet. Der ist heute zum ersten Mal seit der Wahl zusammengekommen. Er hatte aber schon Geschichte geschrieben, bevor die Abgeordneten das erste Mal auf ihren Stühlen Platz nahmen. Zum einen war mit 709 Abgeordneten noch nie ein Bundestag größer. Zum anderen sitzt zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung mit der AfD eine Partei rechts von CDU und CSU im Parlament. Die hat heute schon für Aufsehen gesorgt. Das ist ein Thema im Deutschlandfunk Nova Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update. Das Volk hat entschieden, nun beginnt eine neue Epoche, meine Damen und Herren. Von dieser Stunde an werden hier Themen neu verhandelt.
Bernd Baumann ist der erste Politiker gewesen, der für die AfD im Bundestag gesprochen hat und sorgte gleich für Empörung mit einem Nazi-Vergleich.
1933 hat Hermann Göring die Regel gebrochen, weil er politische Gegner ausgrenzen wollte. Damals Clara Zetkin.
Die AfD war schon kurz nach dem Beginn der ersten Sitzung damit gescheitert, die Regeln für den Alterspräsidenten wieder ändern zu lassen. Die Geschäftsordnung war in dem Punkt noch kurz vor der Wahl neu gefasst worden, inoffiziell mit dem Ziel zu verhindern, dass AfD-Fraktionschef Alexander Gauland die erste Parlamentssitzung leitet. Der Bundestag wählte in seiner ersten Sitzung Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zum Bundestagspräsidenten, formell das zweithöchste Amt im Staat.
Ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf die neue Aufgabe.
Schäuble mahnte in seiner ersten Rede im neuen Amt dazu, gelassen zu bleiben.
Weil ich also aus eigenem Erleben weiß, dass Erregung und Krisengefühle so neu nicht wirklich sind. Auch deshalb sehe ich mit Gelassenheit den Auseinandersetzungen entgegen, die wir in den kommenden Jahren führen werden.
Aber es gab auch von Schäuble einen Fingerzeig zur AfD, ohne die Partei direkt zu nennen.
Niemand vertritt alleine das Volk. So etwas wie Volkswille entsteht überhaupt erst in und mit unseren parlamentarischen Entscheidungen.
Eine weitere parlamentarische Entscheidung ging, wie erwartet, zu Lasten der AfD. Sie kam mit ihrem Kandidaten für einen Vizeposten des Bundestagspräsidenten nicht durch. So einen besetzen normalerweise alle Fraktionen im Bundestag. Allerdings hatte die AfD trotz Kritik an Alfred Glaser als Kandidaten festgehalten. Der war damit aufgefallen, dass er dem Islam abgesprochen hatte, eine Religion zu sein. Im Bundestag zeigte sich heute aber auch, wie es bald mit einer Jamaika-Regierung aussehen könnte. CDU, CSU, SPD und Grüne wiesen zusammen einen SPD-Antrag zurück.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Streit zwischen der AfD und den anderen Parteien wird im Netz heftig diskutiert. Kai P. Mittelmann schreibt bei Facebook, die AfD findet bestimmt wieder Wege und Mittel, sich als Opfer präsentieren zu können. Obwohl sie austeilt wie ein Kirmesboxer, kann die AfD selbst nichts einstecken. Lachhaft, diese Partei. Silvia Heidrich ärgert sich. Vorher schnell noch die Geschäftsordnung ändern, damit Gauland von der AfD nicht die Eröffnungsrede halten darf. Ja, so funktioniert Demokratie. Jan Mjelte fragt die Parteien, was wollt ihr? So ernsthafte Politik für die Zukunft machen? Circus Consilium oder der Sandkasten in der Kita meiner Tochter. Diskutiert wird auch, dass Union, FDP und Grüne gemeinsam einen Antrag der SPD abgelehnt haben. Jürgen Hofmeister wundert sich. Was hat die SPD denn erwartet? Sie wollte nicht mitregieren, jetzt muss sie sich halt mit anderen Mehrheiten abfinden. So sorry. Felix Steins ist sauer auf die Grünen. Dieser vorauseilende Gehorsam ist gerade bei basisdemokratischen Grünen ekelhaft. Und Mona Aßmann fand noch was ganz anderes unmöglich. Viele Parlamentarier starren auf ihr Smartphone während der Rede. Wie respektlos. Ich beantrage die Änderung der Geschäftsordnung dahingehend, dass Smartphones während der Sitzung ausgeschaltet werden sollen.
Was sonst noch wichtig war.
Berlin und Hamburg klagen vor dem Bundesverfassungsgericht für mehr Geld. Die Landesregierungen der beiden Stadtstaaten sind der Meinung, bei der Volkszählung in Deutschland vor 6 Jahren kleingerechnet worden zu sein und durch weniger Einwohner auch weniger Geld zu bekommen. Allein Berlin führt an, dadurch über die Jahre aus dem Länderfinanzausgleich 4,7 Milliarden Euro weniger zu bekommen. Nach Worten von Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen fehlt der Stadt das Geld.
Das fängt eben an dabei, dass wir bei den Schulen dringend investieren müssen. Wir machen zu wenig Wohnungsbau in der wachsenden Stadt. Alle Bereiche der öffentlichen Infrastruktur haben wir einen riesen Investitionsrückstand.
Die Städte kritisieren die Methode bei der Volkszählung 2011. Dabei wurden nur 10% der Haushalte befragt und ihre Angaben hochgerechnet. Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher würde gern nachvollziehen können, wie genau die Zahlen zustande gekommen sind.
Es gibt ein sogenanntes Statistikgeheimnis, nachdem uns die Daten nicht zur Verfügung gestellt werden. Es können ja auch einmal technische Fehler passieren. Und insofern ist das alles eine große Blackbox, die nicht dazu führt, dass wir Vertrauen finden können.
Die Bundesregierung argumentiert vor Gericht, dass das Verfahren unter anderem mit Wissenschaftlern geprüft worden sei.
It is a clear sign that we deliver on a fairer and more social Europe.
EU-Arbeitskommissarin Marianne Thyssen sieht in ihnen ein klares Zeichen für ein gerechteres und sozialeres Europa. Die EU-Länder haben sich auf neue Regeln gegen Lohndumping verständigt. Wer als Pole zum Beispiel von seiner Firma zum Arbeiten nach Deutschland geschickt wird, soll genauso bezahlt werden wie andere in dem Job in Deutschland. Bis jetzt war es nur so, dass nur Mindeststandards galten, zum Beispiel der deutsche Mindestlohn. Gewerkschaften beklagen aber, dass diese alten Regeln oft umgangen werden. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen die neue Entsenderichtlinie im November unterschreiben. Es wird erwartet, dass das EU-Parlament noch Änderungswünsche hat.
Vergleichsportale genießen ja ein hohes Vertrauen. Viele Verbraucher richten danach ihre Entscheidungen aus. Und deswegen finden wir es wichtig, dass wir uns diesen Zweig mal näher angucken. Wie objektiv ist er? Wie verlässlich?
Bundeskartellamtschef Andreas Mund nimmt sich Vergleichsportale im Netz vor. Er will überprüfen, wie objektiv die Ergebnisse der Seiten sind, die zum Beispiel Reisen, DSL und Stromverträge oder Versicherungen vermitteln. Dazu sendet die Behörde Fragebögen an die Betreiber der Seiten. In denen müssen sie unter anderem darüber Auskunft geben, wie sie sich finanzieren.
Was wir machen können, ist, wir können aufdecken, wir können feststellen. Falls wir hier Dinge vorfinden, die nicht gesetzeskonform sind, gehe ich erstmal davon aus, dass das auch einen enormen Druck auf die Unternehmen ausübt.
Ein neues Gesetz gibt dem Bundeskartellamt seit einigen Monaten die Möglichkeit, einen Wirtschaftszweig zu untersuchen, wenn es den Verdacht gibt, dass gegen den Verbraucherschutz verstoßen wird. Verbraucherschützer haben schon mehrere Male Vergleichsportale kritisiert. Unter anderem sollen viele nicht unbedingt den Vertrag ausspucken, der für den Kunden am besten ist. Sie haben aber bis jetzt nicht klären können, wie groß der Einfluss von Provisionen auf die Ergebnisse ist. Die Portale verdienen ihr Geld in der Regel damit, dass sie Verträge der einzelnen Anbieter vermitteln.
Was noch wichtig wird.
In der Türkei wird ab morgen dem Deutschen Peter Steutner der Prozess gemacht. Steutner war Referent auf einem Seminar für Menschenrechtler. Er und andere Teilnehmer waren dabei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft in der Türkei wirft ihm und 10 weiteren Angeklagten Terrorunterstützung vor. Aus Sicht der Bundesregierung ist Steutner in der Türkei aus politischen Gründen in Haft. Steutners Anwälte zeigten sich entsetzt über die Anklageschrift. Nach ihrer Aussage beruft sie sich auf einen anonymen Zeugen und liest sich wie ein schlechter Roman. Unter anderem soll einigen Angeklagten vorgeworfen werden, mehrere verfeindete Terrororganisationen gleichzeitig zu unterstützen. Steutner könnte bei einem Urteil bis zu 15 Jahre in Haft kommen.
Und sonst in der Welt?
Saudi-Arabien will sich in Zeiten der Energiewende unabhängiger vom Erdöl machen. Jetzt hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman dafür ein Megaprojekt vorgestellt. Eine riesige Wirtschaftszone am Roten Meer namens NEOM im Grenzgebiet zu Jordanien und Ägypten. Hier sollen sich vor allem Unternehmen aus der Energie- und Wasserwirtschaft, aus der Biotechnologie und der Unterhaltungsbranche ansiedeln. Der Strom soll komplett aus Wind- und Sonnenenergie gewonnen werden und die Gesetze sollen weniger streng sein als in Saudi-Arabien. Die Megastadt soll mit 26.500 Quadratkilometern deutlich größer sein als Hessen. Kostenpunkt eine $500 Millionen. Das Geld dafür soll von der Regierung, dem saudischen Staatsfonds und von privaten Investoren kommen. Designierter Chef der Firma, die das Projekt betreibt, ist der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld. Die Lage von NEOM ist günstig zwischen Asien, Europa und Afrika und nahe der bedeutenden Schifffahrtsroute durch den Suezkanal. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu steht seit längerer Zeit schon unter Druck. In einer Ansprache im Parlament hat der Politiker jetzt die Schuldigen für seine vertrackte Situation benannt, miesepetrige Sauergurken. Gegnerische Politiker und kritische Medien seien Teil der Trübsalindustrie und zeichneten systematisch ein düsteres Bild der Lage in Israel. Außerdem würden seine Erfolge heruntergespielt, beklagte sich Netanyahu. Die Ansprache in der Knesset wird schon als Sauergurkenrede bezeichnet und und sorgte bei den angesprochenen Politikern und Medien für Protest. Netanyahu selbst twitterte ein Foto von sich an seinem Schreibtisch, auf dem er einen Arm auf eine Dose saure Gurken stützt. Dazu schrieb er: Wir haben ein wunderbares Volk, das gerne Eingelegtes isst, aber wir sind nicht sauertöpfisch. Netanyahus Frau droht eine Verurteilung wegen Untreue. Auch gegen ihn selbst wird ermittelt. In einem Fall geht es um den Verdacht, dass er Geschenke angenommen hat, in einem anderen darum, dass er unerlaubt Einfluss auf die Presse genommen haben soll. Für Kinder in den Niederlanden ist der Einzug von Sinterklaas ein großer Tag. Dieses Jahr hat der niederländische Nikolaus zum ersten Mal auch glutenfreie Pfeffernüsse dabei. Laut niederländischen Medien geht diese Änderung auf die Initiative einer Mutter zurück. Sinterklaas wird begleitet von seinen Helfern. Einer dieser Swarten Piets wird grüne und weiße Flaggen und ein glutenfreies Logo auf dem Rücken tragen. Der Nikolaus kommt dieses Jahr am 18. November in viele Städte, der Legende nach mit einem Schiff aus Spanien, und bringt den Kindern Geschenke. Seit Jahren gibt es Debatten um den Swarten Piet. Er wird von Kindern mit schwarz geschminkten Gesichtern und Afro-Perücken dargestellt. Rassismuskritiker sehen darin ein abzulehnendes Erbe der kolonialen Vergangenheit der Niederlande. Die Fürsprecher des Swarten Piet sagen dagegen, er sei nur schwarz vom Ruß, weil er mit den Geschenken durch den Kamin gekrabbelt sei.
Wissensnachrichten.
So ein Winterschlaf wäre doch mal ganz schön. Draußen ist es kalt und nass und man bleibt einfach mal monatelang im Bett. In der Tierwelt ist das ja eine von mehreren Strategien, um mit Kälte und Nahrungsknappheit umzugehen. Eine interessante Methode hat da die Waldspitzmaus entwickelt, die schrumpft nämlich. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten ist da. Tina, die Maus schrumpft wirklich, also die komplette Maus.
Jawohl, die komplette Maus. Die Forscher haben die Schädel der Mäuse gemessen und die Größe des Hirns untersucht und das Körpergewicht. Und das alles hat im Winter bei den Waldspitzmäusen dramatisch abgenommen, um die 15% jeweils. Und das bei einer Maus, die ja eh schon ziemlich klein ist. Die sind nur wenige Zentimeter groß und wiegen um die 10 Gramm. Die Mäuse, die haben halt wirklich ein Problem, wenn es weniger Nahrung im Winter für sie gibt.
Und weil es zu wenig zu essen gibt, schrumpft die ganze Maus, ja?
Das ist die Vermutung. Das ist im Tierreich tatsächlich eine ungewöhnliche Strategie. Normalerweise machen ja Tiere, wenn der Winter kommt, eher was Ruhiges, ne? Die fahren den Stoffwechsel runter und legen sich schlafen oder ruhen zumindest. Die Waldspitzmäuse können das nicht. Die haben so einen krassen Stoffwechsel, dass sie alle 2 bis 3 Stunden was fressen müssen, damit sie nicht verhungern. Stoffwechsel runterfahren geht da einfach nicht. Schlafen kommt also schon mal nicht in Frage. Dickes Winterfell bringt bei der kleinen Maus auch nicht viel. Es ist also plausibel, dass die Spitzmaus wirklich schrumpft, um Energie zu sparen, weil sie im Winter weniger Nahrung findet.
Aber im Frühling, dann gibt es wieder was zu fressen, dann nimmt die wieder zu, oder?
Ja, richtig doll sogar. Also beim Körpergewicht sind es heftige 80%, die wieder draufkommen. Also im Prinzip verdoppelt sie da ihr Gewicht. Bei der Schädelhöhe kommen in etwa 9% wieder drauf.
Aber du hast eben gesagt, 15% ist sie geschrumpft. Jetzt sagst du, 9% kommt wieder dazu. Da fehlt doch ein bisschen, oder?
Ja, das ist dir ganz gut aufgefallen. Also wenn die Waldspitzmäuse jetzt sehr alt werden würden, wäre das ein Problem. Werden sie aber nicht. Waldspitzmäuse leben meist so 13 Monate. Die müssen also nur über einen Winter kommen.
Weiteres Thema in den Wissensnachrichten ist heute noch Diabetes gewesen.
Genau, und zwar haben Wissenschaftler der TU Dresden Rhesusaffen ein künstliches Organ eingesetzt, das Insulin produziert. Der Sächsischen Zeitung zufolge ist das weltweit zum ersten Mal überhaupt gelungen. Demnach ist das künstliche Organ etwa 5 cm groß und darin sind Schweinezellen eingeschlossen, die Insulin produzieren. Also die bekommen Sauerstoff, um zu funktionieren. Und laut dem Bericht funktionierte das alles auch nach einem halben Jahr noch. Konkret heißt das, wenn bei den Rhesusaffen der Zuckerspiegel im Blut gestiegen ist, dann fingen die Schweinezellen im künstlichen Organ an, Insulin zu produzieren. Im Prinzip wie die Bauchspeicheldrüse bei einem gesunden Menschen.
Würde das denn bei Menschen auch funktionieren?
Das ist eben Ziel und Hoffnung, ne? Das wäre der nächste Schritt. Einer der Wissenschaftler sagte, er sei zuversichtlich, dass das künstliche Organ schon in einigen Jahren Diabetespatienten helfen könne.
Und dann gab es heute noch einen richtigen Run auf eine Doktorarbeit. Auch ein interessantes Phänomen.
Ist ja auch nicht irgendeine Doktorarbeit, ne? Sondern die von Stephen Hawking. Also es geht um die Arbeit Properties of Expanding Universes, also Eigenschaften von expandierenden Universen, aus dem Jahre 1966. Das Werk hat die britische Universität Cambridge gestern kostenlos zum Download online gestellt, als Beitrag zur Open Access Week. Daraufhin begann ein riesiger Ansturm, der die Website mehrmals abstürzen ließ. In Stephen Hawkings Doktorarbeit geht es übrigens um Begleiterscheinungen und Auswirkungen da davon, dass sich das Universum ausdehnt. Der britische Astrophysiker sagte, er hoffe, dass die Arbeit Menschen in aller Welt dazu inspiriert, sich über unseren Platz im Universum Gedanken zu machen und zu versuchen, den Kosmos zu verstehen.
Tina Kiesling war das aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Nacht sind viele Wolken am Himmel und in der Nordhälfte Deutschlands kann es nass werden. Mit Regen geht's im Norden auch morgen weiter. Der Süden kriegt dagegen viel Herbstsonne ab, 13 bis 22 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.